Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Monarchs Cast, Monarchs all the way. Und damit ho, ho, ho und herzlich willkommen zum Monarchs Cast, dem weihnachtlichen Podcast der Dresden Monarchs. Heute hier der cringy Eric.
Ja, ich cringe mich hier auch total weg gerade. Das passt ganz gut eigentlich. Und am Gesangstableau, was weiß ich, der Markus, grüß euch da draußen. Es tut mir leid, ich muss mich entschuldigen.
Nein, musst du dich nicht. Es ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Sei froh, dass ich Jingle Bells gesungen habe und nicht Last Christmas. Also, heute hier wieder zur letzten Folge des Jahres sind wir nochmal für euch am Start. Zusammengefasst, gibt ein paar News, paar kleine, die ihr schon mal sicherlich gehört haben werdet. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast für euch heute mitgebracht. Später werden wir uns hier noch mit unserem Defense-Back-Coach unterhalten. Thomas Stahnke ist heute zu Gast.
Ganz genau. Naja, da fangen wir mal an. Also die erste News ist erstmal, Markus, sein Album droppt bald. Das wird er dann bei Spotify hören können.
Richtig.
Egal. Ihr seht ja schon da draußen in verschiedenen Teams und Ligen irgendwelche Announcements für Spieler. Bei uns soll das wohl so Januar, Mitte Januar irgendwie losgehen. Ne? Also ihr braucht jetzt nie in Panik verfallen, dass dann am Ende keine Spieler mehr auf dem Markt sind. Die Coaches sind da auf jeden Fall dran, da wird fleißig gescoutet oder wurde oder was auch immer. Und das geht bald los, keine Sorge. Ne? Und ihr habt bestimmt auch schon gesehen, ein ehemaliger Spieler, der, ja, Carey Lyle, der bei uns Quarterback mit ausgeholfen hatte letzte Saison, der geht wieder zurück nach Braunschweig.
Ja, den werden wir wenigstens einmal die Saison zu Gast haben oder sehen, aber halt leider im Gegnerteam. Ist etwas ärgerlich, ich hätte mich gefreut, wenn er nochmal ein Jahr bleibt, hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, aber ja, man kann es halt nie ändern.
Ihn macht das ja auch Sinn, er wohnt ja in Braunschweig, glaube ich.
Richtig.
Und hat da eine Freundin und wenn die kennt sich da aus, der hat dort schon gespielt und wenn die den haben wollen, macht für ihn ja nur Sinn.
Korrekt. Seit geraumer Zeit sind auch die Saisonkarten verfügbar. Wenn ihr darauf Bock habt, euch ein ganzes Jahr für die Monarchs zu committen, dann könnt ihr über die Website der Monarchs dort die Dauerkarten erwerben. Und das läuft ja ganz klassisch wie folgt ab. Also sagen wir mal Preisrahmen, irgendwo so 65 bis 130 Euro könnt ihr für eine Dauerkarte ausgeben, je nachdem, wo ihr sitzen wollt. Also ne, 130 Euro ist dann schön Mitte, Block C ist das, glaube ich, dann unter den VIPs. Da hast du natürlich die beste Sicht. Aber ansonsten klickt euch einfach mal rein. Schaut,
genau, also man committet sich nicht nur zu den Spielen zu gehen, sondern man committet sich halt auch für einen Sitzplatz. Und deshalb die unterschiedlichen Preiskategorien, je nachdem, wo du deine Dauerkarte dann haben möchtest. Und dann hast du deinen festen Sitz immer.
Ja, und ganz wichtig, es bleibt auch dabei, wir werden trotz unseres schicken neuen Stadions natürlich ein Spiel im Rudolf-Habich-Stadion haben, den Sparkassen Game Day. Und dafür müsst ihr dann einfach euch wieder eine extra Karte holen, die jetzt nie unbedingt sitzplatzgebunden ist zu dem, was ihr im Steierstadion habt. Aber das kennt ihr ja schon.
Ja, und dann haben wir noch eine kleine, schöne Spendenaktion, die habt ihr bestimmt gesehen bei Instagram und Facebook und Co. Der Georg Helbing und Erik Seidel haben da ein schönes Video aufgenommen und haben darüber berichtet, wofür denn gespendet wird. Und zwar kann man da, also ich werde da den Link zu der Spendenaktion, das ist quasi dann ein PayPal-Link, unten in die Beschreibung schmeißen und da geht's um Spenden sammeln für das Tierheim Prätnikhaus Walde und für Radebeuler Sozialprojekte. Was das genau ist, das steht dann hier auch nochmal mit dabei und da gibt's auch was zu gewinnen irgendwie. Ich glaube, unter den Spendern werden Dinge verlost, Jerseys zum Beispiel.
Ja, also jeder, der spendet, egal ob du einen Euro spendest, ob du 100 Euro oder 1000 Euro spendest, kriegst quasi ein Los. Und ja, wie es der Erik sagt, da gibt es getragene Trainingsjerseys von Georg und Erik, glaube ich.
Nee, ich glaube, Lukas Fuchs, sein Trikot wird da.
Na, das ist ein Originaltrikot, genau, das ist ein Spielertrikot.
Ach ja, Trainingstrikot hast du gesagt.
Ein gemaltes Bild von Mosti, wer sowas schon immer mal haben wollte. Also nie Mosti hat das gemalt, Mosti wurde gemalt, so rum ist richtig. ja, Handschuhe von Spielern, ein Hoodie vom Frauenteam. Ist alles dabei, wird alles verlost, aber ihr müsst aufpassen, das läuft nur noch bis zum 15.12. die Spendenaktion und am 16. wird das alles schon verlost und bekannt gegeben, wer was gewonnen hat, damit vielleicht die Geschenke zur Weihnachtszeit dann auch noch da sind.
Ja, also habt ihr nur 3 Tage Zeit. Wenn das hier erscheint, da sind wir jetzt ein bisschen spät dran, aber das wollten wir auf jeden Fall noch mit unterbringen. Das ist eine ganz gute Sache.
Korrekt. Dann hat der Erik meine Überleitung vor uns zum Sparkassen Game Day natürlich einfach wegignoriert und ist zu dieser wichtigen Spendenaktion gekommen. Deswegen hier nochmal das Interessante natürlich für euch, einer der wichtigsten Daten nächstes Jahr, das erste Heimspiel, der 25.05.2025, Sparkassen Game Day im Rudolf-Harbig-Stadion. Das könnt ihr euch schon mal ganz dick im Kalender markieren. Wenn ihr dazu genaues und mehr wissen wollt, klickt euch auch mal bei den Monarchs auf die Socials. Da findet ihr definitiv mehr.
Ja, und eigentlich so ist es dann, Markus, du machst immer irgendwelche Handzeichen und dann leite ich falsch über, weil du irgendwelche Handzeichen machst.
Ja, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, das steht ja natürlich nie drin. Wer noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk für sich selber oder für seine Liebsten ist, der kann mal unter anderem bei JMIs, also GMIs oder wie der Fotograf von uns heißt, Jürg Meissner gucken. Der hat wieder den Monarchs-Kalender auch rausgebracht mit seinen Bildern von der letzten Saison. Auch da müsst ihr fix sein. Das gute Stück gibt es für 20 Euro. Und da sind jetzt aktuell, Stand heute, was haben wir, den 10.12. noch 37 Stück vorrätig. Ich weiß nicht, ob es da noch mal einen Nachschlag gibt oder ob das dann, wenn alle, dann alle heißt.
Und was man auch noch Leuten und sich selber gönnen kann, beim Hall of Fame, unserem Fanshop, gibt es was Neues, und zwar Little King Louis. Das ein ist kleines Kuscheltier von King Louis quasi.
Generell, das ist auch geil. Stefan hat nochmal gut aufgestockt vor Weihnachten, damit es nochmal richtig rund gehen kann. Ich bin froh, dass ich mein Weihnachtsgeld für andere Dinge ausgegeben habe, sonst würden die alle beim Stefan im Fanshop landen.
Ja, mach doch, gönn dir.
Alle beiden Euros.
Oder gönn mir.
Oder das.
Du dir keinen Zwang an.
Ja, so, jetzt darfst du überleiten.
Ja, nee, dann kommen wir einfach heute zu unserem Gast. Der Thomas Starnke, der Defensive Back Coach der Dresden Monarchs, beehrt uns heute und wird uns ein bisschen was über sich, seine Laufbahn bei den Monarchs und ja, seinen Job als DB Coach und seinen Tätigkeiten erzählen.
Und damit heißt es heute: Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, hallo Erik.
Hallo, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann haben wir ja eigentlich fast alle Coaches durch. Du bist unser Defensive Back Coach bei den Monarchs Herrenteam, ist das richtig?
Das ist richtig. Das Amt begleite ich ja jetzt schon ein paar Jahre, ne? Also sprich seit dem Ende meiner eigenen Spielerkarriere 2005. Ich glaube 2006 war meine erste Saison als Übungsleiter und da habe ich mich natürlich dann auch ein Stück weit berufen gefühlt, auf der Position ein bisschen was weiterzugeben, auf der ich selber gespielt habe.
Und hast du bei den Monarchs aktiv gespielt oder war das woanders?
Ja, ich habe bei den Monarchs gespielt. Also ich
alles richtig.
Bin mit dem Football quasi bei den Monarchs in Verbindung gekommen und eigentlich völlig ohne jemals vorher ein Spiel gesehen zu haben, ja, über eine damalige Freundin, deren Bruder Trainer bei den Monarchs war, Ende 96. Und dann einfach mal mitgegangen und 4 Monate später stand ich dann auch tatsächlich das erste Mal auf Rasen. Aber kann ich mich heute noch erinnern. Gegen Magdeburg gespielt in der Oberliga. 48-0 verloren. Ich kann es noch wie heute vor mir sehen. Und mir flogen die Bälle um die Ohren und ich hatte eigentlich von dem Sport noch relativ wenig Ahnung. Das sollte sich dann über die Jahre dann natürlich ein Stück weit ändern. Und auch der Erfolg, den wir dann hatten, ja, ist ja eine bewegte Zeit gewesen dann. Ab 97 haben wir ja doch mit den Monarchs auch einen stetigen Aufstieg hingelegt. War eine ganz besondere Zeit.
Wie ist das eigentlich? Ich habe erfahren, du hast vorher Leichtathletik gemacht. Wie kam es dazu, dass du den Wechsel dann angestrebt hast zum Football?
Nein, also ich habe verschiedene Sachen gemacht, eigentlich mit dem Wintersport groß geworden war. Und, zu DDR-Zeiten in der Sportschule in Klingenthal habe dort aktiv Langlauf-Sport betrieben. Bin eigentlich ein Wintersportler und immer noch sehr verbunden dem Ganzen. Und war dort über 3 Jahre, habe dort auch die Wende miterlebt und mitbegleitet, war ja da doch bei Dynamo Klingenthal in einer wirklich sehr systemtreuen Sportschule. Ne? Und das dort mitzubegleiten, das war auch, eine ganz, ganz besondere Zeit. Hatte dann 1990 dann einen schweren Knieunfall, war aber immer schon in den Sommersportarten ganz gut, weil wir da auch Überprüfungswettkämpfe hatten und hatte mich dann entschieden, nach Dresden zu gehen, habe dann mein Abitur an der Sportschule hier am Sportgymnasium in Dresden gemacht und bin quasi nach dem Sportgymnasium, da habe ich dann aktiv die Leichtathletik noch betrieben, habe es dann ein bisschen auslaufen lassen, war dann ein Jahr bei der Bundeswehr und als ich dann wiederkam, war ich 22 Jahre. Es ist dann eben, wollte das Schicksal es, dass ich, wie gesagt, einem Mädchen über den Weg gelaufen bin, deren Bruder dann eben dieser besagte Trainer war bei den Monarchs und der hat mich dann quasi ein Stück weit mitgenommen und da bin ich dann Ende 96 das erste Mal mit den Monarchs sozusagen in Kontakt gekommen und seitdem durchgängig dabei.
Und gespielt hast du dann quasi bis Anfang 30 oder so, wenn ich das...
Genau, also ich habe tatsächlich gespielt, ich glaube bis 31, 32. Selbst hatte dann einen Bandscheibenvorfall, operiert worden 2004, habe dann trotzdem noch mal eine Saison gespielt und habe dann auch noch mal die Seiten gewechselt, habe mich dann auch noch mal als Wide Receiver mal im letzten Jahr versucht und bin dann, ich glaube mit 32 knapp dann ausgeschieden und bin dann aber nahtlos dabei geblieben.
Genau, und wurdest du dann gefragt, ob du irgendwie coachen möchtest oder hattest du selber angefragt und wo hast du angefangen als welche Coaching-Station bei der Jugend oder
ja, also tatsächlich habe ich während meiner aktiven Zeit auch mal im Jugendbereich ein Stück weit mitgeholfen und auch dort damals war meine Zeit auch noch ein bisschen reichlicher gesät als heute im Berufsleben. Wäre heute unvorstellbar, aber damals ging das noch. Da habe ich in der Jugend quasi auch ein Stück weit mitgeholfen, parallel zu meiner aktiven spielerischen Laufbahn und bin dann, und es waren auch noch andere Zeiten, also damals war auch noch jede helfende Hand herzlich willkommen und das ist ja auch ein Problem sicherlich unserer heutigen Zeit, dass wir natürlich eigentlich immer Trainer benötigen, ob das nun im Jugend- oder im Herrenbereich ist oder im Kinderbereich. Wir können es uns eigentlich als Verein ja gar nicht leisten, dass wir im Prinzip Spieler, die sehr lange im Verein aktiv gewesen sind und auch ein Stück weit die Vorzüge einer guten Ausbildung genossen haben und auf hohem Niveau gespielt haben, dass die dann im Prinzip den Verein danach verlassen, bloß weil sie vielleicht mit ihrer sportlichen Karriere am Ende sind. Das war nicht meine Philosophie, sondern am Ende ist es in unserem Verein, wird jeder, der aktiv sein möchte, auch wenn er nicht Spieler ist, immer eine Rolle finden. Und das war für mich, seitdem ich dabei bin eigentlich, ob das nur auf oder neben dem Feld ist, immer ein Credo.
Jetzt wollen wir doch auch mal deine Positionsgruppe, die du begleitest, ein bisschen genauer beleuchten. Ne? Defense Back ist ja so, sagen wir mal, der große Überbegriff. Gerade in der NFL gibt es ja diverse Positionen im Backfield. Da gibt es ja den Safety, da gibt es den Corner, da gibt es den Strong Safety und was es da nicht noch alles gibt. Aber wenn ich jetzt mal so durch die GFL gucke, dann läuft das ja alles unter Defense Back. Defense Backs, hat das einen Grund, warum das in der GFL nie so aufgesplittet ist?
Das ist in der GFL genauso aufgesplittet. Ja, also es gibt schon vom Typ Spieler, Jungs, und wenn man die dann, jeder hat auch eine Lieblingsposition für sich entwickelt, ob das nun aufgrund von der Schnelligkeit ist, ob das aufgrund von einfach Physis ist, ein Safety ist grundsätzlich meistens doch ein Stück weit stabiler, vielleicht etwas schwerer, da kann man vielleicht auch noch Geschwindigkeiten ein bisschen, die fehlende Geschwindigkeit ein bisschen kompensieren, wobei ein Cornerback eben sich ganz häufig doch mit den besten und schnellsten Receivern messen muss und auch ein 1-zu-1-Duell gegen gute Receiver bestehen muss, sodass das sich schon darüber über Athletik und Schnelligkeit vielleicht ein bisschen unterscheidet, aber auch wir in der GFL haben gelernte Cornerbacks, haben gelernte Safeties, die sich eher auf dem offenen Feld und in der tiefen Passverteidigung wohlfühlen und auch nicht scheuen, mal ein Laufspiel zu stoppen, indem sie sozusagen sich damit involvieren, ja, was der Cornerback vielleicht doch nicht ganz so viel Chancen im Spiel hat, mal einen Running Back zu treffen, ja. Wobei der Safety doch einer ist, der je nach Coverage, je nach Zonenverteidigung eben auch mal auf der Höhe der Linebacker mitspielen muss, ja. Und dahingehend kristallisiert sich das in jeder Mannschaft eigentlich heraus. Wir suchen auf jeden Fall immer Safeties und wir suchen Cornerbacks. Also das ist nicht bloß der Überbegriff Defense Backs.
Schön finde ich das auch immer, wenn ein Safety mal ein Quarterback-Sack einsacken darf, so als Safety-Blitz oder sowas.
Naja, man kann ja, wir haben ja einen Kandidaten in der Mannschaft, den Kai, der im German Bowl ja als Cornerback die Ehre hatte, mächtig gewaltig in den Potsdamer Quarterback einzuschlagen. Und das, da gibt es ein Video davon, das, ja, das... wenn es ein Bild wäre, würde man sagen, müsste man sich einrahmen, aber das ist einfach mal so lehrbuchartig, wie Kai das gemacht hat und da eingeschlagen ist. Und das sind natürlich die Momente, ganz, ganz selten auch für einen Cornerback, aber ne, das ist sozusagen das i-Tüpfelchen für jeden Defense Back.
Und also Cornerbacks und Safeties, die, ich weiß nicht, von der Körperstatur sind ja schon auch ein bisschen eben ähnlich wie jetzt zum Beispiel Receiver. Was sind denn so die unterschiedlichen Skills, die eben ein DB unterscheidet von eben den ihren Gegnern sozusagen, den Receivern? Was müssen die anders können? Also ich meine, die versuchen ja nie einen Ball zu fangen, also ja, versuchen auch einen Ball zu fangen, aber die gehen ja anders an das Spiel ran. Was sind so denn ihre Skills, ja, die sie mitbringen müssen?
Also Offense und Defense kann man ja grundsätzlich sprechen. Ne? Also wenn man sich das betrachtet, muss man ja fast manchmal davon sprechen, dass es wie zwei unterschiedliche Sportarten sind. Ja? Also ein Verteidiger, ne, der wird ja daran gemessen, einen Spielzug zu stoppen. Ja? Es ist viel mehr noch mit Physis verbunden, ja, ein Tackling zu setzen, das gerade auf unserem Niveau, ja, da haben wir auch ganz, ganz wenig Zeit, das auch zu lernen, sondern wir erwarten das eigentlich von Spielern, die in der GFL spielen, dass sowas, die Fundamentals da sind und dass man das irgendwo gelernt hat. Und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen oder der Offense vom Defense-Spieler. Ne? Ein Wide Receiver, ja, wenn er nicht einen Ball fängt, da gibt es einen zweiten Versuch. Und wenn er vielleicht im zweiten Versuch auch einen Ball nicht fängt, gibt es einen dritten Versuch. Ja? Wenn ein Cornerback oder ein Safety quasi am Ball vorbeispringt oder dem Receiver hinterherläuft, ihn fangen lässt, dann kann das im besten Fall ein First Down oder im schlechtesten Fall ein Touchdown bedeuten. Ja? Und schon da ist eine große Unterscheidung. Also die Anspannung ist für einen Defense-Spieler häufiger, gerade in der Passverteidigung, nochmal eine ganz andere. Ja? Und wenn dann tatsächlich auch der Spielzug gestoppt werden muss, die Physis, das Tackling, das ist das, glaube ich, was ein Receiver von einem Wide Receiver, von einem Defense Back oder auch einen Linebacker von einem Running Back, ja, oder ne, am meisten unterscheidet, ist das physische Spiel, dieses auch ein Stück weit Gewalttätige, dieses Austeilen wollen, dieses hart hitten, hart stoppen, ja, und da sind das ganz, ganz unterschiedliche Typen von Footballspielern. Ja, obwohl man sagen muss, viele Receiver, will ich da auch nicht denen zu nahe treten, ne? Die binden sich ja auch in Special Teams ein, ob das nun im Punt, im Kickoff sind, was auch so eher Defense-artige Spielzüge sind, wo man trotzdem mal einen Ballträger stoppen muss, wo man mal einen Block aufnehmen muss und so weiter und so fort. Das sind schon, da gibt es schon auch ein paar harte Hunde dabei, aber ich denke, dass auf unserer Seite des Balles sicherlich mehr die Straßenköder zu finden.
Das ist ja auch immer so eine Sache. Als Defense-Spieler, du weißt ja nicht, wie reagiert dein Gegenüber jetzt, wenn der mit dem Ball auf dich zugerannt kommt. Ne? Sagen wir mal, der Running Back bricht durch und kommt dann in die zweite Reihe. Macht er jetzt irgendeinen Juke, macht er irgendeinen Spin-Move? Du musst ja auf alles Mögliche gefasst sein und dann eben auch richtig zupacken, weil sonst hat man ja ganz schnell eben das Problem, dass der einfach an ihm vorbeiflitscht wie so ein glitschiger Aal und dann, naja, sitzt gelinde gesagt ziemlich bescheiden aus.
Das ist es, ne? Also dieses, das Ergebnis, ne, eines fallen gelassenen Balles ist einfach ein nächster Down. Ne? Im allerschlechtesten Fall vielleicht der Pick vom Safety und ein Turnover. Ja? Wenn ein Safety, der ein Free Safety in der Cover 3 oder, ne, als letzter Mann, ja, sozusagen, wenn man das mal so sagen darf, ne, den Post, den tiefen Pass nicht verteidigt, ne, dann ist es 6 Punkte. Ne? Und das ist diese Anspannung, dieses, oder eben ein durchgebrochener Running Back, wie er das so schön sagt, ne, eben der tatsächlich die Linie der Linebacker mal überwunden hat und dann so Open Field gestoppt werden muss. Das ist schon, kann ich auch aus meiner Zeit noch sagen, da geht ganz schön das Adrenalin in den Körper und das ist schon nicht ohne. Ja.
Ich finde das auch besonders bemerkenswert, weil die Verteidiger, die reagieren ja eher, als sie selber agieren. Also die reagieren ja quasi auf das, was sie sehen in der Offense, was da irgendwie passiert. Und zum Beispiel schon so Sachen wie, als Cornerback läuft man ja auch ganz viel rückwärts. Was die am Rückwärtslauf, das sind Bewegungen, die macht ein normaler Mensch gar nicht. Das muss man trainieren. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt da lange Ball geflogen kommt, dann guckt so ein Cornerback den Receiver an und je nachdem, wie sein Blick ist, weiß er, jetzt muss ich mich umdrehen oder die Arme hochnehmen. Also das ist so eine ganz andere Art. Die müssen sehr viel antizipieren, was halt der andere macht.
Das ist richtig. Ne? Also das ist aber auch tagtägliches Training und auch immer wieder Wiederholung. Also ne, dieses Rückwärtslaufen, schnelles Rückwärtslaufen. Ne? Also klar, das ist, wenn wir ganz junge, neue Leute dabei haben, ja, die setzen sich da eigentlich regelmäßig, wenn man das schnell machen will, auf dem Hosenboden. Ja? Also dieses Körpergefühl zu haben, erstmal wirklich das Spiel vor sich zu lassen, im Rückwärtslaufen zu sehen, peripher zu gucken, den Quarterback zu lesen, den Receiver zu lesen, vielleicht sogar noch die Offensive Line zu lesen, ist es eine Entscheidung zu machen, ist es Lauf, ist es Pass. Ne? Es bringt ja auch nichts, auch die Safeties oder die Cornerbacks, wenn sie sozusagen bei einem Laufspielzug davonfliegen nach hinten, ja, sondern die sind ja genauso alle vier mit verantwortlich, auch den Lauf dann zu stoppen und dort ihre Gaps sozusagen mit zu kontrollieren und ihren Auftrag zu erfüllen. Ja. Und aber dann natürlich dieses, wir nennen es Transition, also diesen Richtungswechsel, ja, ob das nur nach vorn im 45-Grad-Winkel, ob das nach hinten im 45-Grad-Winkel ist oder ob das, ja, das ist eben wirklich ein Körpergefühl, was die Jungs sich in jedem Training wieder, gerade in den Anfangsperioden, immer wieder einprägen, wieder das üben und immer verfestigen. Und das ist das A und O für den Passverteidiger. Ja? Weil am Ende muss man schon so sagen, die Receiver sind mit den DBs die schnellsten Leute auf dem Feld. Und wir haben da in der GFL auch wirklich fixe Jungs, ne? Und da eben nicht überlaufen zu werden, trotzdem eben das zu antizipieren und den Receiver auch zu lesen, auch zu wissen, wann kommt der Ball, ja, ohne jetzt zum Quarterback zu gucken, ja, sondern das in den Augen zu lesen oder wenn der Receiver die Hände eben nach vorne nimmt, die Hüfte zu lesen, macht er noch einen Cut nach außen, nach innen, kommt er zurück, ja, also das sind so einfach, ja, Training für die Augen, Training für die Hüfte, Training für die Füße, ne.
Ja, das hat ich weiß gar nicht mehr, irgendwas schon mal gelesen oder gehört, diese Aussage, dass du als Verteidiger immer auf die Hüfte vom Gegner gucken musst, weil mit Schultern und Armen kann er dich so verwirren, dass du überhaupt nicht weißt, was er als nächstes macht, aber die Hüfte lügt nie.
Ja. Die Augen sind tatsächlich immer auf dem Gürtel sozusagen, ne? Immer auf der Gürtelschnalle, weil das am Ende sich am wenigsten bewegt, wie auch immer er mit dem Oberkörper versucht, da einen Move oder irgendwas anzudeuten oder, ne, und einen Richtungswechsel vorzugeben. Ja. Also die Hüfte ist das, was am ruhigsten ist.
Jetzt hast du vorhin schon mal diesen schönen Begriff Cover 3 fallen lassen. Was sind denn so, kannst du mal kurz diese Art der Verteidigung, es gibt ja die Zonenverteidigung und die Mannverteidigung, manche Zuhörer bei uns, die sind ja nie ganz so in diesen Begrifflichkeiten drin, die ihr da verwendet. Kannst du da vielleicht zu den jeweiligen Verteidigungsarten, die gespielt werden können, bei euch mal 2, 3 Sätze sagen?
Ja, und wann man die halt anwendet, zum Beispiel?
Ja, grundsätzlich spielen wir eine Zonenverteidigung oder eine Mannverteidigung, ne? Das bezieht sich insbesondere auf die Gruppe der Linebacker und auf die Gruppe der Passverteidiger. Die Defense Line ist dort ein Stück weiter natürlich ausgenommen. Ne? Und wir teilen das Feld sozusagen in verschiedene Zonen auf. Ja? Und diese Zonen können je nach Zonenverteidigung, also wir haben da verschiedene Pakete. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Zone, wo wir das Feld in drei tiefe Zonen aufteilen. Das ist die Cover 3, wo sozusagen die zwei Cornerbacks und der Free Safety, also unser tiefster Mann, sich jeweils ein Drittel des tiefen Feldes aufteilen und das vordere Feld ungefähr in einer Tiefe von 10 bis 12 Yards von der Line of Scrimmage wird sich vom Strong Safety und den drei Linebackern in vier kurze Zonen, ja, in die Flat, in die Curl Zone aufgeteilt. Das ist die Cover 3, oder wir können im Prinzip auch in der Cover 2, wo wir sagen, die Safeties, die dann hinten tief spielen jeweils eine Hälfte des tiefen Feldes und die Cornerbacks bleiben ja auch mit vorne, gemeinsam mit den drei Linebackern, sodass wir vorne eher auf 5 flache Zonen haben und hinten 2 tiefe. Oder wir switchen ja bis hin zu der Cover 4, wo wir uns das Feld in 4 tiefe Zonen aufteilen, ja, und wenn wir zum Beispiel eben nur noch wenig Feld zu verteidigen haben, also vor der eigenen Endzone stehen und den Pass in die eigene Endzone verteidigen wollen, dann haben wir die Chance, das Ganze mit einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung zu kontrollieren, indem wir sozusagen die Cornerbacks, die Safeties, die Linebacker wirklich in jedem potenziellen Passempfänger einen gegenüberstellen und sagen, jetzt rennen wir mit dem sozusagen dorthin, wo der Receiver rennt, ja, ohne jetzt die Zonen zu beachten. Ja. Also das sind so die verschiedenen, das ist auch, kann man in der NFL, das kann man im College Football, in der GFL oder auch in der dritten Liga, es wird überall genauso gelehrt, bloß dass jeder Defense-Koordinator seine eigene Philosophie, wann er wie was spielt, und jede Defense hat auch gewissermaßen eine eigene Identität. Ja, es gibt Mannschaften, die spielen ja ein ganzes Spiel nur mit Cover 1, ne, und versuchen sozusagen jeden Receiver, jeden Running Back 1-1 zu decken. Ja, und es gibt manche Mannschaften, die schwören auf eine Cover 2 und versuchen dort eben sehr, sehr gut zu sein. Ne? Und so, aber letzten Endes die Terminologie und die Art der Verteidigung kann man sich jetzt in der NFL angucken oder bei uns angucken, ist überall dasselbe. Nur das Personal ist unterschiedlich und damit ja, die Art des Spiels.
Und ja, was jetzt, wenn wir jetzt mal an die letzte Saison denken, ich hatte schon das Gefühl, dass unsere DBs einen ja, doch stabilen Job gemacht haben. Wie zufrieden warst du mit deiner Gruppe, die du da coachen durftest dieses Jahr?
Also wir hatten ein sehr gutes Jahr, ja, das muss man schon so sagen. Also insbesondere, wenn man dann an das Finish denkt, na, also haben wir gerade in der Passverteidigung waren wir da echt solide aufgestellt. Ich habe die Art von gerade Lukas als Cornerback geliebt, wie er das gespielt hat. Also auch wir hatten eine Physis, die ich sicherlich manchmal in den Vorjahren so ein Stück weit vermisst habe. Ja, auch wenn man Mobellini jetzt noch mit reinzählt, ist er auch eher ein DB, muss man sagen, also ein Defense Back. Ja, der so eine Art Sneakerback in der Twitter-Rolle gespielt hat zwischen Linebackern und den muss man ja auch noch ein bisschen eigentlich zu unserer Gruppe mit dazu zählen. Aber wir hatten echt ein gutes physisches Spiel. Wir hatten wirklich taffe Jungs, die uns dieses Jahr da auf der Position viel Freude gemacht haben. Also wir waren da durchaus zufrieden. Und spreche ich auch von Martin, dass wir da einen großen Schritt nach vorn gemacht haben, auch wenn mir das natürlich manchmal ein bisschen schwerfällt, dass es uns noch nicht so richtig gelingt, auch unsere Dresdner oder Jungs mit einzubinden, die teilweise eben auch noch relativ jung sind, die noch lernen müssen, die ihre Rolle dahingehend aber auch angenommen haben. Und jetzt mal mit Ausnahme vielleicht von einem Kai, der da unbedingt auch aufs Feld muss, der gehört aufs Feld, der ist einer unserer besten Athleten, unser schnellsten Spieler, unser kräftigsten Spieler, das hat er auch bewiesen dieses Jahr, hat jede Rolle angenommen, ob nur als auf der Linebacker-Position oder Nickel-Position oder auch als Cornerback im Finale. Also dahingehend ist es das Ziel, dass wir vielleicht den einen oder anderen Deutschen und vielleicht auch Dresdner Jungs aufs Feld kriegen und auch uns Spiele erarbeiten, wo wir vielleicht auch mit unserer Offense so hoch führen, dass es uns eben auch gelingt, auch die zweite Reihe aufs Feld zu bekommen. Das ist eigentlich für mich ein ganz großes Ziel.
Und wenn du jetzt sagst, du willst die deutschen Jungs mehr integrieren und vor allen Dingen aus der Jugend hochziehen, was würdest du jetzt einem Jugendspieler, sagen wir mal so, der frisch in die U20 gekommen ist, mitgeben, was er in seiner letzten Station in der U20, auf was er da am meisten Wert legen sollte, um später mal im GFL-Team erfolgreich zu sein als Defense Back?
Ja, also körperliche Fitness, Physis. Ich war vorhin gerade beim Krafttraining dabei von meiner Gruppe. Die Jungs, die keulen jetzt schon wieder seit einigen Wochen, die sind im wirklich liften und versuchen kräftiger zu werden, versuchen schneller zu werden. Also es ist eben, man muss aufpassen, ne, dass man sozusagen, vielen ist das gegeben, es ist in der Leichtathletik nicht anders. Und am Ende sind die Defense Backs und auch die Receiver natürlich auch ein Stück weit gesegnet oder müssen gesegnet sein mit Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit lässt sich zwar ein Stück weit trainieren, aber das ist auch ein Stück weit genetisch veranlagt. Also man muss, ja, und das ist bei uns eben die 40 Yards, ne? Das ist eben also die Zeit auf 40 Yards, daran werden Wide Receiver und Defense Backs gemessen und da gibt es auch eine Schallmauer, eben dieses, da muss vorne eine 4 stehen, ja, und daran müssen unsere Jungs arbeiten, auch die Jungs, die ganz jungen Leute, die aus der U20 hochkommen, Geschwindigkeit, also auch draußen auf der Leichtathletikbahn oder auf dem Kunstrasen einfach auch laufen gehen, an ihrer Sprintfähigkeit zu arbeiten, aber parallel dazu auch eben Kraft zuzulegen, ja, einen guten Oberkörper, kräftige Beine, ne? Also schon eben zu einem Athleten heranwachsen, ja, und das kann nicht früh genug losgehen, also gerade Spieler, die bei uns in ihren letzten ein, zwei Jugendjahren, die das ja jetzt mittlerweile auch gut betreiben und die ich regelmäßig bei uns im Gym sehe, die verinnerlichen das schon, ne? Dass sie da im Prinzip wirklich erstens eine Chance haben, ja, das werden ja auch frühzeitig die Talente bei uns auch integriert, auch während ihrer letzten Saison in der Jugend haben die Gelegenheit schon im Männertraining mitzumachen und sich da schon zu messen und zu sehen, wo geht da die Reise hin, ja, und ich bin ein Freund davon, wenn da Jungs hochkommen und den Alten ein Stück weit auch natürlich Konkurrenz machen und sagen, ich trete euch in den Hintern und ihr müsst meinen Atem spüren. Ja. Und das ist das Schöne im Football und diese Rolle muss im Football-Team jeder verstehen. Selbst wenn wir 4 Importspieler auf dieser Position verpflichten, ja, jeder Defense Back ist ein potenzieller Spieler für jedes Special-Team. Ja. Ob das nun Kickoff-Return, Punt-Return, ja, dort überall können wir Defense Backs einsetzen und dort müssen sich junge Spieler auch beweisen. Ja. Die müssen beim Eric als Defense-Koordinator Schlange stehen und sagen, hier, ich will da runterrennen, ich will da mich beweisen und zeigen, ich kann tacklen, ich kann einen Block aufnehmen, ich kann blocken und einfach um da auch Rasen zu sehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Und wer von deinen jungen Spielern hat dich dieses Jahr irgendwie besonders überrascht? Ich meine, du hast einen Namen jetzt schon öfter mal erwähnt.
Ja, es gibt genügend. Also ich will da keinen groß jetzt ausnehmen. Die geben alle Gas. Es ne? Gibt sicherlich ein paar Jungs, die sind ganz, ganz frisch, ne? wo man auch immer wieder natürlich ein Stück weit predigen muss, was ihre Rolle ist. Ja, und da gibt es auch welche, die haben eben dieses Jahr tatsächlich noch nicht mal Interesse gesehen zum Spiel, aber das finde ich auch, ist auch wichtig, ja, wenn man teilweise vielleicht aus dem Flag kommt oder eben aus einer niederklassigen Mannschaft, das ist wie Vergleichszimmer, das ist zwar ein abgedroschener Spruch, aber ich kann auch ein bisschen Fußball spielen, aber kann auch nicht zu Dynamo gehen und sagen, lass mich mal mitmachen, ja, also die würden mich auch nicht nehmen, ne? Und so ist es im Football anders, wir spielen auf dem höchsten Niveau, ich habe mal geschaut, gibt es ja auf Football aktuell auch ein Ranking von deutschen Herrenmannschaften. Ich glaube, da gibt es 239 Teams und wir sind auf Nummer 2. Ne? Und also wir sind eins der Top-Teams. Und insgesamt sind das, wenn man mal 50 das Ganze addiert, über 11.000 Spieler in Deutschland, die sozusagen im Herrenfußball aktiv sind aktuell. Und alle haben ein Ziel und es ist das Finale, um die deutsche Meisterschaft zu kommen, wo wir jedes Jahr und das seit vielen, vielen, vielen Jahren in Anspruch haben, genau dort zu sein und auch letztes Jahr uns das zum dritten Mal erkämpft haben. Und diese Ehre, einer von den 50 zu sein, die sozusagen auf einer Seite des Feldes stehen und dieses große Spiel spielen dürfen, die muss man sich erkämpfen, die kann nicht einfach so einem zufliegen. Und da geben viele, viele Jungs richtig Gas, ne? Dass nur Lars Müller ist oder Finn, Kai, also die sind wirklich Jungs in der Gruppe, die das wollen und die da auch nicht aufstecken, auch wenn sie vielleicht das eine oder andere nicht spielen, Spiele nicht spielen. Aber es gab auch dieses Jahr wieder Verletzungen von wichtigen Spielern und da geht das schneller, als man denkt, dass dann eben ein Lars Müller in Berlin oder auf einmal als Safety auf dem Feld steht, weil eben Diwani nicht spielen kann und Angelo war raus, ja, und auf einmal stehen da junge Leute da und müssen eben einfach mal zeigen, was sie können und die haben es auch gut gemacht.
Mal gleich eine Frage nebenbei, weil du gerade Verletzungen erwähnt hattest. Luca Ender ist ja auch so ein Kandidat, der sich mittlerweile vor 2 Jahren schwer verletzt hat am Knie. Wie sieht dort die Prognose aus, dass man ihn vielleicht dieses Jahr wiedersehen wird?
Er trainiert, also ich habe ihn vorhin gerade wieder erlebt, ja. Und er trainiert gut und ich denke, dass das Knie auch ein Stück weit, ja, der hat auch, glaube ich, 2 Verletzungen sogar hintereinander, also hat sich da nie so richtig Stabilität reinbekommen. Also ich denke, dass gerade jetzt dieses Aufbautraining ihm da nochmal gut tut, da wieder ein gutes Gefühl und Sicherheit zu gewinnen, auch ist ja auch immer für den Kopf ganz, ganz wichtig, dass er da auch wieder den Kontakt findet und wieder dabei ist und dann irgendwo in dieser Mannschaft auch seine Chance sucht, aufs Feld zu kommen.
Ja, und ihr als Coaches, ihr habt einen kleinen Ausflug gemacht letztens. Ihr wart doch in den Staaten gewesen. Du warst da mit dabei gewesen, richtig?
Ich war mit dabei, ja.
Genau, das war, also was ist, also du warst das, dann war das der Robert und, der Jörg, ne? Genau. Was habt ihr denn da so gemacht? Erzähl mal.
Ja, wir haben vor allen Dingen eben ein Stück weit Kontaktpflege gemacht. Ja. Mhm. Wir hatten ja John Bonamigo im vergangenen Jahr, als Paul Alexander bei uns Coach war, im Trainingslager da, also ein Special Team Strategen, muss man so sagen, mit College, mit NFL-Erfahrung und den haben wir in Florida tatsächlich getroffen und haben aber für uns auch einfach, also ein Stück weit natürlich mal versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen, haben uns also dann NHL-Spiele angeschaut in Tampa, mit den Tampa Lightnings. Wir haben uns in Orlando die Orlando Magics angeguckt, in der NBA mit den Wagner-Brüdern, was spektakulär. Ja. Haben uns mal ein College-Spiel in Tampa reingezogen, waren dann mit John Bonamigo zusammen und seiner Frau bei dem NFL-Spiel in Jacksonville und haben da einfach, ja, auch ein bisschen Kontaktpflege betrieben, ne? Aber einfach auch mal, weil unser Anliegen ja gerade mit Jürgen, mit Robert, auch ist ein bisschen den Verein natürlich auch weiterzuentwickeln, auch ein Stück weit Ideen zu sammeln, was können wir tun, was können wir machen, was machen andere Sportarten und was macht eben die große Bühne. Ne? Und das war eben toll zu sehen, ne? Und wir haben da tatsächlich viel Spaß gehabt, viel Erfahrung gesammelt, haben da eine gute Zeit gehabt, haben tolle Leute getroffen, aber eben auch was mitgenommen, was wir sicherlich jetzt, ob das nun auf dem Feld, abseits des Feldes, in der Entwicklung des Vereins strategisch auch mit einbringen und umsetzen können.
War das John Gruden gewesen? Da gab es irgendwie ein Bild?
Tatsächlich, ja. Also wir hatten über John Bonamigo die Möglichkeit, dann den John Gruden zu treffen und einfach mal 3 Stunden mit ihm über Football zu quatschen. Und das war natürlich irgendwie, weil ich selber mit ihm natürlich auch groß geworden bin, also als ich so die ersten Berührungspunkte in den Nullerjahren, also so, wo ich selber dann eben so 2., 3. Liga gespielt habe und den Super Bowl geschaut habe und dann eben, Tampa Bay ist ja sowieso irgendwie ein Team, was man mögen muss vielleicht, weil sie aus Florida kommen, weil sie ein cooles Stadion haben, weil es ist, na, und der John Gruden war damals auch so ein bisschen ein Sunny Boy, es gab in Deutschland von den Braunschweig Lions Kent Anderson, das war ein ähnlicher Typ so und auch ein amerikanischer Coach. Und das, ja, war für mich immer so ein bisschen der Popstar. Ne? Und da, und gerade Robert und ich haben uns da schon ein bisschen als Fanboy gefühlt. Ja? Also wir haben dort eine coole Führung gehabt in seinem Office mit allen großen Erinnerungen, die er selber mit seinem Super Bowl-Sieg 2008 hatte, mit tollen Erinnerungen von Spielern, die dort waren, die ganzen Größen, mit die dort alle Trikots und Helme dagelassen haben. Und also das war tatsächlich ein Highlight, muss ich jetzt sagen. Also das war schon mega, wie nahbar er war, wie cool er da mit uns am Tisch gesessen hat. Ein Clip nach dem anderen hat uns an der Tafel da Football erklärt und Robert war gut vorbereitet, also das war schon auf der einen Seite zu sehen, okay, auch die NFL, auch die ganz Großen kochen mit Wasser, ja, die erfinden das Rad auch nicht neu und wir machen ganz viel richtig, gerade auch was unsere Offense, was unser System in der Defense ist auch, ne, Martin, also wir machen da schon einen guten Job, ne, und entscheidend ist am Ende immer das Personal, ja, und da ist eben einfach der Fundus an Spielern in den USA natürlich nochmal so immens groß, ja, dass man natürlich dort noch ein Stück weit Dinge mehr machen kann als wir vielleicht, aber wir sind da schon, was unser ganzes System, was unseren Verein anbelangt, was unsere Philosophie anbelangt, denke ich auch ganz, ganz weit vor.
Du hast es ja gerade auch angesprochen, es war ja nie nur Urlaub und Weiterbildung sozusagen. Ihr habt da auch mal über den Tellerrand blicken wollen, geschaut, Thema Weiterentwicklung von Verein. Du bist ja seit 2002 auch noch nebenbei aktiv mit den Dressler-Brüdern zusammen, habe ich gehört, um die Weiterentwicklung des Vereins voranzutreiben. Was genau heißt es denn, wenn man sich das jetzt mal vorstellen möchte, was ihr da macht?
Ja, also ich bin gerade ja auch, ist ja vielleicht ein offenes Geheimnis, auch mit Jürgen, mit Robert, wir sind sehr gut befreundet und natürlich beschäftigt uns auch der Verein auch in unserer Freizeit und es gibt, denke ich, wenige, die jetzt auch schon so lange dabei sind. Auch, ne, ist ja ein großer Verein mit über 1200 Mitgliedern mittlerweile und wenn ich da jetzt mal so an die Gröber-Brüder, der eine noch aktiv als Trainer, der andere im Vorstand, Sören Klöckner, Robert Kruse, Thomas Hulsch und Jürg und ich, und wir sind mittlerweile, ja, glaube ich, 28 Jahre dabei, ja, und die Verweildauer von vielen Mitgliedern in diesem Verein ist, glaube ich, 2, 3, 4 Jahre, ne? Also dahingehend haben wir schon ganz viel erlebt, wir haben den Verein sozusagen aus der vierten Liga aktiv bis in die erste Liga, wir haben jedes Spiel bestritten, damals gegen Hamburg Blue Devils, wie sie alle hießen, ja, haben jedes dieser großen Teams einmal besiegt und haben da, ja, auch viele Highlights erlebt, sind in die erste Liga ungeschlagen aufgestiegen 2002 und haben natürlich im Hintergrund auch diesen Verein sozusagen von was ganz klein. Wir sind damals noch als Spieler mit durch die Stadt gezogen, haben Flyer verteilt, um unsere Spiele zu bewerben. Das ist heute unvorstellbar, ja, weil es einfach mal auch von unseren Spielern zu Recht vielleicht auch konsumiert wird, ja, dass eben viele Leute ins Stadion kommen. Aber das war natürlich eine Entwicklung, ja, dass wir uns von der Randsportart in Dresden, ne, mittlerweile zu einem der Teams, 4, vielleicht 5 Teams entwickelt haben, die eine hohe Anerkennung haben. Ja, und da müssen wir uns vor niemandem verstecken. Und diesen strategischen Weg, ob das nur in der Sponsorenakquise, in der Mediaarbeit, in vielen, vielen Gesprächen, ja, auch in den Jahren, wo es mal nicht so gut lief, wo man dann eben auch Entscheidungen machen musste, was so Trainer, was Spieler anbelangt und so weiter und so fort, da stecken natürlich mehrere Leute immer wieder die Köpfe zusammen und machen sich Gedanken und ich denke, dass der Weg auch zeigt, dass es so gut ist, ne? Dass wir uns da immer wirklich gut vernetzen, gut austauschen und ein Stück weit mit Fingerspitzengefühl gezeigt haben, dass der Standort Dresden auch zu einem der Top und wenn nicht sogar dem Top-Standort in Football Deutschland entwickelt wurde. Ja, wir machen viel richtig. Wir haben die besten Zuschauerzahlen letztes Jahr von den Top 6 besuchten Spielen in Deutschland waren 4-mal Dresden dabei. Ne, und es kommt nicht von ungefähr, sondern das ist harte Arbeit mit Jörg in der Geschäftsstelle, der sich wirklich dann auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt für den Verein und das auch lebt in jeder, nicht bloß in 40 Stunden in der Woche und das auch nicht bloß in der Saison, sondern eigentlich auch heute wieder, wo ich 7:30 aus dem Gym gegangen bin, war das Licht noch an. Also da ist harte Arbeit dahinter und die begleite ich gern, die begleite ich seit vielen, vielen Jahren. Auch abseits des Feldes und eigentlich ist es tagtäglich so, dass unser erstes Telefonat mit Jörg Früh und da geht es meistens um den Verein.
Sehr schön, das ist aller Ehren wert. Und ja, aller Ehren wert sind ja auch alte Spieler. Gott, schlimme Überleitung. Du bist ja auch Teil des Gremiums der Hall of Fame von den Monarchs. Wer ist denn da noch mit drin und nach welchen Kriterien werden da die Spieler ausgesucht?
Ja, wir haben das ja vor einigen Jahren aufleben lassen, denke ich, eine gute Tradition, auch eine gelebte Tradition, ob das nur in den großen Ligen dieser Sportart oder ist. Da haben wir uns dann eben irgendwann zusammengesetzt, haben dort einen Fanvertreter, das ist der Dirk Peschel, Führungskraft im Leonardo Hotel, der auch in der Fanbasis sehr, sehr aktiv ist und das seit vielen, vielen Jahren. Ein altgedienter Spieler mit dem Sebastian Kretschmann. Hm. Herr Stefan Brock, Betreiber des Fanshops, verantwortlich für unser grandioses Stadionmagazin, was, denke ich, auch in Deutschland seinesgleichen sucht seit vielen, vielen Jahren. Ob das nur den Umfang, den Inhalt, wie auch immer anbelangt. Und der selber ja auch von den Anfangsstunden bei den Monarchs mit dabei war und da auch ein gutes Gefühl hat, was so Spieler und Verdienste anbelangt. Ich bin dabei. Das war's, glaube ich, schon. Ne? Und ja, wir machen uns dann ein Stück weit natürlich immer Gedanken und haben da schon so ein bisschen die Historie im Blick. Gibt ja auch da ein paar Regeln, dass ein Spieler dann schon 5 Jahre nicht mehr aktiv sein darf. Ja, und versuchen da eben schon verdiente Spieler irgendwie zu selektieren und dann vorzuschlagen. Ja, am Ende schlagen wir erstmal bloß vor und diskutieren das natürlich dann noch mit dem Vorstand und der Geschäftsführung. Ja, und da haben wir, denke ich, schon mal ganz gute Kandidaten gefunden in den letzten Jahren.
Das ist wahr, ja, und da sind wir mal gespannt. Also ich habe da sicherlich auch den einen oder anderen Aktiven direkt vor Augen, der nach Ende seiner Karriere da gute Chancen hat, sich da mal vorstellen zu dürfen bei euch. Aber noch hoffen wir ja, dass die Altgedienten noch möglichst lange dabei sind und noch ihre 1-2-3 Ringe abgreifen können, vielleicht.
So viel haben wir ja noch nicht davon.
Deswegen ja, noch ist Platz an den Händen, hat Mosti mal gesagt.
Das muss man ja immer mal sagen. Ne? Also so ein Finale, auch wenn das ist seit vielen Jahren jedes Jahr unser Anspruch. Ne? Also das ist, wir kämpfen nicht um irgendwie eine Playoff-Teilnahme oder sowas. Das ist nie unser Ziel, ja, sondern wir müssen immer den Anspruch haben, und wir gehören zu den Top-Teams, in diesem Finale zu stehen. Und auch das ist am Ende, das macht auch den Unterschied. Ne? Also es ist schon ein ganz schöner Unterschied, ob man in Schwäbisch Hall in einem Halbfinale 19 Uhr oder 20 Uhr dort bei diffusem Licht die Saison beendet oder ob man eben im Finale vielleicht sogar verliert. Ja, aber man ist auf der großen Bühne und hat dort ein ganz anderes Standing und ein ganz anderes eine Aufmerksamkeit. Also das muss das Ziel sein, auch für die kommenden Jahre. Aber dass das nicht gewöhnlich ist, zeigt die Geschichte. Wir sind jetzt wie viel? 30 Jahre? 32 Jahre ist der Verein alt. Oder ja, und am Ende tatsächlich ist es uns 3-mal gelungen, in diesem Finale zu stehen. Hm.
Du wirst jetzt natürlich uns sicherlich keinen Namen verraten, aber feel free. Es wurden jetzt noch keine Spieler announced, die irgendwie gesigned wurden oder bleiben oder wiederkommen. Hast du da schon ein paar auf deiner Liste, wo du weißt, die werden halt nach Dresden kommen? Wie gesagt, muss jetzt noch nichts sagen, wer, aber ist da schon viel im Gange?
Natürlich ist da einiges im Gange. Ne? Also da kann man sich darauf verlassen, dass Martin und Robert dort sehr intensiv dran sind. Und wir haben uns da natürlich auch Gedanken gemacht, aber auch mit auch Craig ist da mit eingebunden. Ne? Mhm. Wer sind Kandidaten, denen man wieder ein Angebot macht? Wer sind Kandidaten, wo man sagt, dann nehmen wir Abstand davon und suchen neu, ne? Und akquirieren. Und ich denke, dass wir bekannt sind dafür, zumindest aus den vielen, vielen letzten Jahren, dass wir ein gutes Händchen haben für Recruiting. Ja. Mhm. Viele Spieler, die bei uns gespielt haben, und das ist ja trotzdem auch eine gewisse Ehre, gehen nicht umsonst manchmal dorthin, wo es vielleicht 3 Euro mehr gibt danach, aber bleiben eben in Europa und in der Liga oder in der anderen Liga. Also da werden wir sicherlich vielleicht den einen oder anderen Bekannten sehen, wir werden aber auch neue Gesichter sehen. Und das ist jetzt noch früh, viel zu früh, auch vielleicht so die entscheidenden Announcements dazu geben zu den, sagen wir mal, wichtigsten Positionen, ne, wie Quarterback oder Running Back oder was auch immer. Ne. Da haben wir auch ein paar prominente Abgänge, was auch völlig verständlich ist. Ne. Das nimmt auch niemand übel, wenn ein Nico sagt, nach 2 Jahren, ich will da noch mal was anderes sehen. Ne. Also das hat noch nicht mal was mit Geld zu tun. Das muss man dem Spieler auch zugestehen, dann der da vielleicht bloß einen bestimmten Horizont oder zeitlich noch Horizont hat, aktiv zu sein und dass der nochmal sagt, ich gehe jetzt nach Madrid. Ja, also das ist ja auch was. Ne? Also das ist völlig in Ordnung. Ja. Und gibt auch Spieler, wo wir sagen, nee, da waren wir nicht so zufrieden, da brauchen wir einfach, da haben wir einen anderen Anspruch, ja, und müssen dort einfach auch, wir wollen dort wir wollen uns eben auf einigen Positionen nicht mit Mittelmaß zufrieden geben. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Und da gab es eben vielleicht jetzt auch, ne, da gibt es ja manchmal auch bei den Fans vielleicht die ein oder anderen langen Gesichter. Und ich erinnere mich jetzt vielleicht an die Veröffentlichung von Braunschweig zu einer Quarterback-Verpflichtung, ja, wo viele sich vielleicht gedacht haben, Mensch, der wäre was für uns gewesen. Ne? Der hat auch gar nicht so schlecht gespielt im Viertelfinale. Aber auch da gibt es ganz klare schon, ne, wir hatten Gelegenheit, ihn kennenzulernen, wir hatten Gelegenheit, ihn wirklich auch spielen zu sehen. Und dann macht man trotzdem am Ende, sagt man, okay, ist es das, was wir brauchen, was wir suchen? Passt das finanziell zusammen? Ne, kann man sich riechen und so weiter und so fort? Persönlich fand ich ihn einen ganz, ganz fantastischen Typen, muss ich auch so sagen. Also einer der wenigen Quarterbacks, der wirklich so einen gewissen, auch persönlich sehr nahbar war, ne, der höflich war, der auch immer, ne, da gab es ganz andere Kandidaten, ja, Quarterbacks sind ja manchmal dann auch ganz besondere Persönlichkeiten, die manchmal auch nicht so nahbar sind und auch ein bisschen, ne, Egomanen, aber feiner Kerl, aber trotzdem passt es eben dann vielleicht irgendwo nicht, wo man sagt, nee, wir geben uns auch die Zeit und die Möglichkeiten, den zu finden, den, wo wir sagen, dem trauen wir das zu, was wir uns wünschen im Offense-System, im Verstehen des Spiels, das, was Robert machen will.
Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir und das ist immer ja auch aus der...
Wenn ich eine Sekunde noch dazu, ne, also ich erlebe es auch in meiner Familie, ne, weil es gibt natürlich nach jeder Saison, ist ja ganz natürlich, ne, gibt es eben dann Retirements, ja, also Spieler sagen, wir hören auf und manche gehen weg und es ist bei uns ja immer so ein kleines Vakuum, ja, anders als vielleicht manchen anderen Mannschaften, das ist dann so, Mensch, und jetzt ist dann noch gar nicht rausgekommen. Ein bisschen planen wir das natürlich auch medial, habt ihr letztes Jahr erlebt, dass wir dann natürlich wirklich von Position zu Position oder auch jeden Einzelnen vorstellen und mixen dann auch unsere internationalen Verpflichtungen ein. Und auch meine Frau ist teilweise so, dass sie dann natürlich sagt, oh Gott, und jetzt hört der auf und hoffentlich wird das, habt ihr da noch. Und man muss sich keine Sorgen machen. Ja? Die Monarchs werden jedes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Ja? Und wir haben jetzt auch, sagen wir mal, in der Basis, wir sind ein gutes Team. Wir haben auch, sagen wir mal, von denen vielleicht Spielern, die eher so ja, die Basis und das Fundament dieser Mannschaft bilden, einen guten Zufluss, haben gute Athleten, ob die aus der Jugend kommen oder eben auch vielleicht teilweise von links und rechts aus anderen Vereinen. Und wenn wir das jetzt wieder, wenn uns das gelingt, mit guten internationalen Spielern noch zu vervollständigen, muss es der Anspruch der Dresden Monarchs sein, wieder ein Kandidat für den ERIMA GFL Bowl 2025 zu sein.
Und gibt es denn auf der Coaching-Position Veränderungen? Bleiben da alle? Kommen da neue hinzu? Kannst du da was sagen? Also Georg hat ja angedeutet, dass er irgendwie ins Coaching eintreten will.
Ist richtig. Ja. Georg wird auf jeden Fall sich damit involvieren, wird die Defense Line mit unterstützen mit dem Markus. Ansonsten werden wir nach meiner Information jetzt, ne, in der Besetzung zusammenbleiben.
Okay. Na, das ist so eine tolle Sache, wenn man so ein eingespieltes Trainerteam auch irgendwo ist, ne, und das nie so fluktuiert.
Ja, na, also mir geht es ja persönlich auch so. Ich bin natürlich auch ganz froh, dass es den Winter gibt, ne, weil es ist natürlich neben Arbeit, bin ja trotzdem, ne, ich lebe ja nicht davon, also ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag und mache das genauso wie viele andere als Ehrenamt. Man bringt ja trotzdem viel Zeit mit, man muss das alles mit Familie, mit Job, mit unter einen Hut bekommen. Es ist schon auch viel, viel Energie, die da reinfließt. Ne? Und das geht sicherlich auch um Christian Arnold so oder um Radko Zoller so und Markus Donner so. Ne? Also wir gerade die so unter den unseren Säulen, den auch hauptberuflichen Trainern arbeiten, machen das gerne und sicherlich überlege ich auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Jetzt, ne, was motiviert mich auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Aber die Frage stelle ich mir zwar jedes Jahr und das sicherlich seit 15 Jahren oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie würde mir auch, denke ich, erheblich was fehlen, wenn man dann nicht dabei sind und meinen Kindern auch, weil sie das natürlich genauso mögen, dass ich mich da dort mit involviere. Auch wenn ich selber fernab davon bin, mich zu messen mit Martin Schmidt zum Beispiel, der ja, ich versuche es mal so zu beschreiben, eine wandelnde Football-Enzyklopädie ist, also der dann auch viel mehr Wissen hat und viel mehr mitbringt und auch in dem, was er da für die Strategie auch auf die Beine stellt, da ziehe ich ganz, ganz kräftig meinen Hut und versuche mit meinem, sagen wir mal, etwas dürftigen Zeitbudget mein Input mit einzubringen.
Und dann würde ich sagen, dann kommen wir damit auch dann jetzt zum Ende. Der Markus will noch was sagen, das ist schön, er meldet sich sogar. Du bist gemutet, mein Junge. Jetzt sehen wir dich nicht mehr.
Was ist hier los? Wieso bin ich gemutet? Wild, wild. Egal, da bin ich wieder. Was ich noch fragen wollte, mal abgesehen von dem Thema, was du natürlich jetzt ein paar Mal schon angesprochen hast, ne, Championship-Kandidat beziehungsweise wieder ins Finale kommen. Was ist so dein Ziel, dein Ansporn für die nächste Saison, eben abgesehen davon, ins Finale wiederzukommen?
Also, unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie die anderen Mannschaften sich aufstellen. Ne? Also erwarte Potsdam wieder stark, ich erwarte Braunschweig gut. Ich hoffe auch, dass alle sich gut verstärken, gut trainieren, gut sich weiterentwickeln, auch in Vereinsstrukturen, weil die GFL ganz, ganz doll darauf angewiesen ist, dass wir ein gutes Leistungsniveau hat, wo auch der eine den anderen in jedem Wochenende schlagen kann. Das ist ganz, ganz, es bringt uns nichts, dass ein Potsdam-Niveau wie in den letzten ein, zwei Jahren, dass da eine Mannschaft über die GFL drüber raucht. Also das ist mir, das wünsche ich mir für die Liga. Ja, für uns selber wünsche ich mir auch ein erfolgreiches Jahr. Im besten Fall gelingt es, und das ist ja nun auch relativ öffentlich kommuniziert worden, einen German Bowl, nennen wir es jetzt mal so, RMA GFL Bowl, in Dresden auszurichten. Ich denke, Dresden hätte das verdient und wir würden auch zeigen, mit dem Engagement auch der Dresden Monarchs in der Bewerbung, mit einer Teilnahme von Dresden, im besten Fall ein Rematch gegen Potsdam, dass wir vor 20.000 plus im Rudolf-Harbig-Stadion spielen könnten. Und das würde ich mir für 2025 wünschen. Eine tolle Saison, egal mit wie viel Siegen und Niederlagen, mit den Dresden Monarchs gegen wen auch immer in einem Finale in Dresden mit einem begeisterten Publikum, so wie wir das in Dresden kennen und wie wir das leben und da sicherlich zu den Besten in Deutschland gehören. Und da nehme ich die ELF mit ein.
Wundervoll. Ich wollte gerade schimpfen, dass der Markus hier mich nie zum Ende kommen lässt, aber damit hast du nochmal wunderschöne Schlussworte aus Thomas rausgekitzelt. Trotzdem kommen wir damit jetzt zum Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich unseren Fragen zu stellen. Uns hört ihr dann erst im nächsten Jahr wieder. Das wird dann Mitte Januar sein. Da haben wir dann, sind zwei Gäste geplant, die auch ganz wichtig für das Team sind und speziell die Spieler unterstützen. Das so als kleiner Sneak Peek, mehr sage ich jetzt nie. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, allen Hörern frohe Weihnachten. Dir, Thomas, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja, und
jedenfalls.
Dann hören und sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder.
Ja, und hoffen, dass Thomas seinen Wunsch in Erfüllung geht. Das wäre natürlich wundervoll. Ja. In diesem Sinne auch von mir, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.